Also, diese Zeit, diese Wüstenwanderung hat zwei Ziele. Bei den Kindern Gottes, bei seinem wahren Volk. Und ich bleibe dabei und glaube, das ist so, ist er. Dass bei seinem Volk, das Gott erwählt hat und das er durch die Zeiten hindurch bewahrt hat, wird diese Zeit der Wüstenwanderung durch Demütigung, durch Züchtigung und durch Läuterung den wahren, festen Glauben hervorbringen. Und so dadurch, also das, überlegt mal, das Mittel, wie Gott dich ans Ziel bringt, ist Züchtigung und Prüfung und Demütigung. Oder andersrum, der Liebesbeweis Gottes an dir in der Rettung liegt, dich in die Erziehung zu nehmen, damit du nicht verloren gehst. Damit du nicht verloren gehst. Ich will es nochmal sagen, ich bin davon überzeugt, auf mich allein gestellt würde ich jeden Tag verloren gehen. Und das tue ich mit Sicherheit auch. In meinen Sünden, in meinen Gedanken, wenn Gott mich nicht immer wieder zurückziehen würde, wenn er mich nicht halten würde, oh, ich würde so weit weg von ihm gehen. Wirklich, ich bin davon überzeugt, ich kenne mich schon ein bisschen und das reicht mir, um es zu wissen, dass ich auf mich und wenn ich meinen Gedanken, meinen Begierden, meinem Herz folgen würde, ich nicht heute hier stehen würde. Ich weiß das wirklich. Ich bin davon überzeugt. Ich habe erkannt, dass seine Gerichte gerecht sind, weil er demütigt mich in Treue, damit ich nicht verloren gehe. Ich weiß das. Ich weiß das. In den Gläubigen, also in dem wahren Volk Gottes, durch die Demütigen den wahren Glauben zu offenbaren, ihn zu stärken, ihn zu erläutern, ihn zu heiligen und zu reinigen. Das heißt, von Stellung eines Heiligen zum Wandel eines Heiligen zu verhelfen. Das ist das, okay? Und ich denke, wir dürfen uns dazu zählen und dürfen das gehen. Und das ist etwas Positives, echt positiv. Zum anderen aber, und das ist genau das Gleiche, auch die gleiche Wahrheit, ist, die zu offenbaren, die denken es sind, aber es nicht sind. Und das ist die Wüstenzeit genauso. Das heißt, die sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen, sind wir nicht aus der Ägypten dir rausgefolgt, waren wir nicht am Berg Sinai mit dir, sind wir da nicht durch? Und der Herr sagt, nee. Warum? Weil es in der Wüstenzeit ihr Herz und ihren Unglauben und ihr Charakter und all das offenbart. Das heißt, ob sie wirklich Gott vertrauen, ob sie Gott suchen, ob sie ihn nahen, wie sie ihm gegenüberstehen. Das heißt, das Herz wird offenbart. Und da kamen sie an einen Punkt, wo Gott gesagt hat, ihr sollt nicht in meine Ruhe hineinkommen. Ich lasse euch denn nicht hinein. Warum? Geht mal mit die Hebräer 4. Glaub mir das, wie oft und wie wichtig das vierte Buch Mose in Bezug auf Gemeinde, Gemeindewachstum, Gemeindeleben, Heiligung, Rechtfertigung, Prüfung, Läuterung, oh, wie wichtig dieses Buch ist. Da steckt so viel an Informationen und auch für uns als Hilfestellung, damit wir Dinge einordnen können, die nicht nur unserem Leben, aber auch in dem Leben der Gemeinde, der Christenheit geschieht. In Kapitel 4 im Hebräerbrief, oder ich lese noch, ich nehme Kapitel 3 mit, okay? Lass mich ab Vers ab Vers 7 lesen, Kapitel 3, ab Vers 7. Deshalb, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Wie in der Erbitterung an dem Tage der Versuchung in der Wüste, wo eure Väter mich versuchten, indem sie mich auf die Probe stellten, und sie sahen meine Werke 40 Jahre. Deshalb zürnte ich diesem Geschlecht und sprach, allezeit gehen sie irre mit dem Herzen. Sie aber haben meine Wege nicht erkannt. Schaut mal. Sie gehen irre in ihrem Herzen. Warum? Sie haben meine Wege nicht erkannt. Was bedeutet nicht erkannt? Sie haben nicht gesehen und nicht erkannt, nicht verstanden, nicht angenommen, dass was ich mit ihnen zugute ist. Kannst du die Tür vielleicht... Hat jemand gnädigerweise die Spülmaschine eingeschaltet? Ihr seid klasse. So, also sie haben meine Wege nicht erkannt. Vers 11. So schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemanden von euch ein böses Herz des Unglaubens sei im Abfall vom lebendigen Gott. Achtet darauf, was er sagt. Er sagt nicht, schaut zu, Brüder, dass jemand von euch von Gott abfalle. Es ist nicht so, sie waren gläubig und in der Wüste sind sie ungläubig geworden und sind abgefallen. Versteht ihr? Sondern er sagt, schaut zu, Brüder, dass in euch nicht ein Herz des Unglaubens werde, sei. Er sagt, guckt zu, ob nicht unter euch welche sind, die Brüder sind, die sich als Brüder nennen, also als Christen, aber in ihnen eigentlich ein Herz des Unglaubens ist. Und zwar, wie zeigt sie das? Im Abfall vom lebendigen Gott. Nicht, er redet nicht von einem Abfallen. Er redet von denjenigen, die nach außen Brüder sind, aber in ihrem Herzen von Gott abfallen, weil in ihnen ein ungläubiges Herz ist, nicht wird, ist. Und woher weiß man, dass es ist? Es offenbart die Wüste. Es offenbart die Bedrängnis. Es offenbart der Hunger, es offenbart der Durst, es offenbart die Begierden, es offenbart die Wünsche, es offenbart, ob man in all diesen Dingen, ob man in Gott Genüge hat, ob man sagt, nee, Gott meint es nicht gut mit mir, er hält mir das vor. Es war viel besser, überlegt mal, es war viel besser, als wir in Ägypten waren. Boah, hatten wir da Fisch. Echt kostenlos. Umsonst haben wir Fisch gekriegt. Dass sie auch umsonst gearbeitet haben, haben sie vergessen. Absolut Realitätsverlust und natürlich alles jetzt schlecht. Oh, das war, auf einmal ist das Frühere, das Leben, da alles gut. Und das offenbart das Herz. Das zeigt, was für, in was für ein Glauben und was für ein Verständnis und in was für eine Erkenntnis man ist, ob man die Wege Gottes erkennt oder nicht. Und darum sagt er, schaut zu, ob nicht in euch ein böses Herz ist. Im Abfall vom lebendigen Gott. Vers 13, sondern ermutigt einander, jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch den Betrug der Sünde. Denn wir sind Teilhabe des Christus geworden, wenn wir die anfängliche Grundlage bis zum Ende standhaft festhalten. Woran offenbart sich echter Glaube? Woran zeigt sich, ob jemand nicht ein Gläubiges oder ein Ungläubiges? Wenn er ausharrt bis ans Ende, woran zeigt sich, ob man in den Bedrängnissen und in den Schwierigkeiten, ob man immer noch an ihm festhält, das ist das Kennzeichen eines Glaubens, nicht im Abfall vom lebendigen Gott, nicht, wenn ihr in guten Zeiten immer noch an Gott festhaltet, sondern in den Bedrängnissen, in den Versuchen, in der Wüste, offenbart sich, ob man immer noch an Gott festhält. Darf ich euch nochmal sagen, nicht das Festhalten rettet, sondern das Festhalten offenbart einen Geretteten. Nicht der Wandel rettet, sondern die Stellung hat den Wandel zufolge. Versteht ihr das? Bitte, wie oft liest man diese Stelle und sagt, aha, guck mal, zack, du lehrst, man kann den Heil nicht verlieren, aber hier steht doch. Und ich sage, steht hier nicht. Ich möchte euch weiterlesen und das noch beweisen, Vers 15. Wenn gesagt wird, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herzen nicht, wie in der Erbitterung. Welche haben denn gehört und sich aufgelehnt? Waren es nicht die alle, die durch Mose von Ägypten ausgezogen waren? Welche aber zürnte er 40 Jahre, nicht denen, welche gesündigt hatten, deren Leiber in der Wüste fielen? Welch aber schwor er, dass sie nicht mehr in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die ungehorsam gewesen waren? Und wir sehen, dass sie wegen des Unglaubens nicht hineingehen konnten. Warum sind sie nicht hineingegangen? Weil sie keinen Glauben hatten. So, woran erkennt man einen, was ist der Unterschied zwischen einem Kind Gottes und einem nicht? Allein aus Glauben. Entweder hast du Glauben oder nicht. Und darf ich so sagen, diese Zeit offenbart den wahren Glauben. Jesus sagt, Entschuldigung, wenn ich mich darauf beziehe, aber ich bin gerade in bestimmten Bibeltexten, die sind halt präsent und die sind gute Beispiele. Er sagt, der Same wird gesät und bei dem einen passiert gar nichts. Das ist auf dem steinigen Boden. Bei den anderen geht es auf flacher Boden. Bei den anderen ist unreiner Boden. Und bei dem auf gutem Boden bringt es Frucht. Und dann sagt er, warum sind bei denen, die flacher Boden bzw. der unreine Boden, Warum gibt es keine Frucht? Warum ist es kein echter Boden? Warum gibt es keinen Glauben? Weil, und dann sagt er, weil die Bedrängnisse, weil sie, die Sonne kam und es erstickte. Und dann heißt es, weil sie sich am Wort ärgerten, als dann Verfolgungen stand und Bedrängnis stand, haben sie sich an dem Wort gestoßen. Vorher waren sie begeistert, vorhin fanden sie es toll, vorhin fanden sie es interessant, was auch immer. Mochten die Muffins und den Nachtisch. Halt, das war gut. Die Gemeinschaft war schön. Wie auch immer. War nicht mehr allein. Aber dann kamen Bedrängnisse und Schwierigkeiten. Und all das fiel, was sonst auch gut war, was auch nicht schlecht ist, aber nicht das ausmacht. Und als das weg war, blieb nur noch der Glaube an Christus. Und dann haben sie sich daran geärgert. Wenn das alles ist, wenn ich dann nicht mehr satt bin, wenn ich dann nicht mehr durstig bin, wenn ich die Kleider nicht mehr habe, wenn ich den Wohlstand nicht mehr habe, wenn ich mein Haus nicht mehr habe, wenn ich die Familie nicht mehr habe, wenn ich meine Frau nicht mehr habe, wenn ich meine Kinder nicht mehr habe. Ja, warum brauche ich dann noch Jesus? Dann ärgert sich der Glaube, dann genügt Jesus nicht. Und sie stoßen sich daran. Und bei der anderen heißt es, und der Betrug der Zeit und Begierden des Herzens, all diese Dinge ersticken das Wort. Das heißt, dann schickt Gott in die Wüste. Und da kommt so eine Fata Morgana vorbei. Und denkt, oh. Und dann offenbart sich. Und dann kommen wir in Bedrängnis, in Schwierigkeiten. Und das offenbart unser Herz, beziehungsweise das Herz von Gläubigen und das Herz von Ungläubigen. Und ich hoffe, ihr könnt das recht mit mir einordnen, dass diese beiden Aspekte da sind. Dass es sein Volk bewahrt dadurch und Glauben stärkt. Auf der anderen Seite aber den falschen Boden gnadenlos offenlegt. Gnadenlos offenlegt. Und jetzt Kapitel 4. Merkt ihr, wie stark er Bezug darauf nimmt, gell? Das ist 4. Mose. Das ist seine Theologie und das basiert auf 4. Buch Mose hier in diesem Abschnitt. Und jetzt Kapitel 4, Vers 1. Fürchten wir uns nun, dass nicht etwa, da die Verheißung in seine Ruhe einzugehen noch aussteht, jemand von euch als zurückgeblieben erscheint. Also jemand, als so dasteht, als der noch nicht in diese Ruhe hineingekommen ist. Vers 2, 4 Vers 2, jetzt kommt es wichtig, schaut mal. Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen. Oh. Was ist die gute Botschaft? Das Evangelium. Uns ist ein Evangelium verkündigt. Wem auch? Ihnen auch. Das ist erstaunlich, gell? Ihnen wurde eine gute Botschaft verkündigt. Uns wurde auch eine gute Botschaft verkündigt. So, jetzt ist entscheidend. Haben Sie geglaubt oder nicht? Haben wir geglaubt oder nicht? Dann heißt es, denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen. Aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil sich bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Und das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Wenn Gott eine Verheißung gibt, eine gute Botschaft, ich sage so, mach dir keine Sorgen, ich sorge für dich. Vertraue mir. Wenn Gott mir diese Verheißung gibt, ich werde dich retten, weil ich dich liebe. Wenn er dir diese gute Nachricht dir gibt, dann zeigt sich, ob du das, was du da gehört hast, ob du wirklich glaubst, wenn es dann du in eine Situation kommst, wo es dann geprüft wird. Und glaub mir, es wird noch, ich wiederhole mich zwar, ich weiß es, aber ich glaube, ich rede mehr zu mir als zu euch, dass es bei mir so fest wird, so habe ich den Eindruck, dass erst wenn es dann heikel wird, wir dann sagen können, okay, ich glaube dir. Ich glaube dir, du wirst mich auch hier rausbringen. Das ist, wir können da sitzen, so ein Seminar wie heute haben. Und ich bin auch dankbar, wenn Gott einige Erkenntnisse gibt und sagt, oh, das habe ich vorher so nicht verstanden, oh, das macht jetzt Sinn und so. Ich bin dankbar über jede Erkenntnis. Aber jede Erkenntnis ohne den verbunden mit ohne Glauben ist nützlos, ist Aufgeblasenheit. So, das heißt, wenn du eine Sache erkannt hast, oder ich will es andersrum sagen. Ich wünsche mir als Willi, ihr erkennt was, ihr geht nach Hause voll erfüllt, voller Dankbarkeit und euer Leben gelingt. keine Schwierigkeiten und ihr seid immer oben auf und glücklich und zufrieden und ja, die Kinder gelingen, gedeihen und finanziell ist alles wunderbar und das Auto geht nie kaputt und was weiß ich. Ich wünsche das wirklich euch vom Herzen, ohne neidisch zu sein. Aber ich weiß, dass wenn ihr etwas erkennt und der Geist Gottes euch was gezeigt hat, es nicht lange dauern wird und dieser Glaube geprüft wird. Das kann ich euch garantieren. Dass wenn wir etwas sagen, oh, voll gut, oh, haben wir noch nie so gesehen, oh, das ist aber eine herrliche Wahrheit. Und Gott sagt, glaubst du es wirklich? Und dass eine Zeit kommen wird, ich weiß nicht wie, das ist ja das Gute, ich muss nicht machen, der Herr hat sein Timing und seinen Plan, aber er wird uns da hineinführen, wo das, dieser Glaube und dieses Vertrauen ihm hinterfragt wird. Das ist, was ich euch wirklich ans Herz legen möchte. Weil wenn ihr das verstanden habt, habe ich weniger Seelsorgearbeit. Kann ich mehr auf Studium mich konzentrieren, das Schrift. Nicht, dass ich das nicht gerne mache. Aber der Punkt ist der, wenn du aber verstanden hast und gelernt hast, dass es gut für dich ist, dann wirst du ruhig werden. Dann wirst du es annehmen und sagen, der Herr ist gut. Fertig. Versteht mich bitte nicht falsch, aber da muss ich nicht dahin und dahin und dahin und ich werde es nicht verstehen können. Ich kann es selbst nicht einordnen. Ich kann nicht, aber ich weiß, der Herr ist gut. Wenn das bleibt, voll gut, dann ist volles Genüge an ihm. Und abgesehen davon, dann braucht ihr niemand anders mehr. Ja, genügt. Das Entscheidende, ob das Wort sich mit dem Glauben verbindet. Und was hat der Herr gesagt? Darum habe ich euch 40 Jahre in der Wüste wandern, damit ihr erkennt, dass der Mensch nicht von Brot allein lebt, sondern von jedem Wort, das aus meinem Mund kommt. Damit das, was aus meinem Mund kommt, mit dem Glauben sich verbindet. Darum geht's. Ich bin ein Jäger. Ich habe viele Fragen und ich würde gerne viele Antworten in der Schrift haben. Aber manchmal ist es einfach nicht gut. Weil bevor ich eins verstanden habe und umgesetzt habe, bin ich schon beim Nächsten und beim Übernächsten. Und dann verkopft das der Glaube zu sehr. Und ich wünsche mir wirklich, auch in meinem Leben, dass das einfach wirklich eine Relevanz hat. Ich sage mal so, dass ich Gott genauso kennen kann, dass ich das Erste, was ich mache, dann auf die Knie gehe und sage, Herr, der Nebel muss weg. So, der muss weg. Und du vermagst das. Dass ich dann aber Gott so kenne, dass ich dann sagen kann, du Bruder, brauchst nicht mehr beten. Du, das reicht, der Herr hat mir schon gesagt, ob er es tun wird oder nicht. Das ist, also so gut muss man den Herrn kennen. Überleg mal, was für eine Gewissheit er kam. Stell dir vor, der Nebel wäre nicht weg. Was für ein Zeugnis wäre das für ein Glauben? Aber der war weg. Und nicht, weil er naiv war. Er war ein penibler Buchführer. Ein präziser, es war kein Schwärmer. Aber er kannte seinen Gott. Er kannte seinen Gott. Und er kannte seine Stimme. Darf ich so sagen, in dem Bild, ich greife schon ein bisschen vor. Er wusste, wann die Wolke sich erhebt und wann sie lagert. Er wusste das. Er wusste, wann er gehen soll und wann er nicht gehen soll. Er kannte die Stimme Gottes von dem Gnadenthron. Er hörte, wenn Gott von dem Gnadenthron redete, das heißt 4. Buch Mose. Er sah das Licht vom Leuchter und hatte Anteil im Brot. Er kannte, er lebte in dieser Gemeinschaft. Also, in dieser zweifachen Weise. Es ist für ein warnendes Beispiel für all die Scheinchristen. Ein wirklich ernstes, warnendes Beispiel. 1. Korinther 10. Erinnere ich euch nur daran. Ab Vers 20. wenn ihr nun zusammenkommt. Nee, 10, nicht 11, Entschuldigung. So. Denn ich will nicht, dass ihr Unkenntnis darüber seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle unter das, und das unter Kapitel 10, Vers 1. Was habe ich euch gesagt? Oh, ah ja, okay, ich war auf der falschen Seite. Ich entschuldige mich. Ja. Fast das Gleiche. Entschuldigung. Denn ich will nicht, ja, sind wir jetzt beim Gleichen, dass ihr Unkenntnis darüber seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind und alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft wurden und alle dieselbe geistliche Speise aßen und alle denselben geistlichen Trank tranken, denn sie tranken aus dem geistlichen Felsen, der sie begleitete, der Fels aber war der Christus. Ich freue mich schon, noch zu dieser Stelle zu kommen, ja, dass es Christus, ja, ist. Die hatten fast von Christus schon damals gehabt. Vers 5. An den meisten von ihnen aber hatte Gott kein Wohlgefallen. Das Gute ist, nicht an allen, nur an den meisten. Das heißt, es gab welche, an denen Wohlgefallen hat, nämlich an seinem Rest, den er sich immer bewahrt hat. Denn sie sind in der Wüste hingestreckt worden. Diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschehen, damit wir nicht nach Bösen gierig sind, wie jene gierig waren. Werdet auch nicht Götzen dienen, wie einige von ihnen, wie geschrieben steht. Das Volk setzte sich nieder zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um zu spielen. Auch lasst uns nicht Unzucht treiben, wie einige von ihnen Unzucht trieben, und das fielen an einem Tag 23.000. Lasst uns auch den Christus nicht versuchen, wie einige von ihnen ihn versuchten. Das heißt, auch damals haben sie schon Christus versucht. Gell? Gott versuchen, Christus versuchen. Ist der gleiche. Wie einige von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Das ist, und da kommt die silberne, bronzene Schlange ins Spiel, all das. Oh, wie viel Evangelium. Vers 10. Murrt auch nicht, wie einige unter ihnen murrten, von den Verderber umgebracht wurden. Alles dies aber widerfuhr jenen als Vorbild. Entschuldigung. Und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Okay? Für wen ist das vierte Buch Mose geschrieben? Für dich und für mich. Ist für dich und für mich geschrieben, damit wir an ihnen, an diesem Vorbild, was da geschah, wie Gott mit ihnen handelte und wie Gott das Volk rettete, wie Gott das Volk heiligte und reinigte, was er sagte, was sie tun und nicht tun sollen, was bedeutet, einen würdigen Wandel zu leben, das tat er mit ihnen als Vorbild für dich und für mich. Also, wenn du wissen willst, was bedeutet ein würdiger Wandel, oh, das ist gut, wenn wir das uns anschauen, das vierte Buch Mose, dass wir uns Gutes anschauen. So, habe ich gesagt? Judas 5. Eine Stelle möchte ich euch noch vorlesen. Judas. Judas 5, okay? Ist voll merkwürdig, keine Kapitel anzusagen. Genau, das letzte Buch vor der Offenbarung. Ich will euch aber, obwohl ihr alles wisst, das ist auch gut, eigentlich muss ich es euch nicht sagen, sagt er, eigentlich wisst ihr Bescheid. Obwohl ihr alles wisst, erinnern, und darum geht es nur, erinnern, dass der Herr, nachdem er das Volk einmal aus dem Land Ägypten gerettet hatte, zum zweiten Mal die vertilgte, die nicht geglaubt haben. Okay? Die nicht geglaubt haben. Er hat sie alle rausgeführt, und die sind alle rausgegangen. Darf ich in dem Bild euch das Folgendes nochmal sagen, auch in dem Bild, was ich hier gerade wiederhole, was mir für mich präsent ist. Schaut mal, als Jesus davon redet, dass der Same ausgesät wird. Und der Same wird ausgesät. Und dann entstehen doch in drei Böden, in dem ersten Boden gar nichts. Offensichtlich. Da muss man nicht spekulieren, ja. Aber in den zwei weiteren Böden, die sich nicht als echt erweisen, da wächst doch was raus. Und wir können nicht behaupten, dass das jetzt ein Unkraut war. Denn es entsproßt dem Samen. Wenn wir aber meinen, dass dadurch dieser Boden schon echt ist und gerettet ist, da belügen wir uns selbst. Das heißt, jede positive Reaktion und eine Folge der Botschaft ist noch keine Wiedergeburt. Und jede Äußerung eines Glaubens heißt noch lange nicht, dass jemand wiedergeboren ist. Und es gibt viele, die positiv sich diesem Glauben äußern und ihn annehmen und uns gut finden. Manche sind sogar sehr begeistert und arbeiten mit und all das. Und wir meinen, die sind wiedergeboren. Und dann haben wir immer ein großes Problem, wenn sie sich dann der Welt zuwenden. Und wenn sie gehen, sagen wir, oh, abgefallen, was ist mit denen? Versteht ihr das? Weil wir sofort jede Regung, positive Regung auf das Wort, sofort als Glauben bezeichnen, andersrum sagen, das ist Glaube, aber es ist kein rettender Glaube. Und die Bibel unterscheidet zwischen Glauben und rettenden Glauben. Aber rettender Glaube ist der, der Frucht bringt. Und diese Frucht bewährt sich in Wandeln, im würdigen Wandel. 30, 60, 100-fach, verschiedenartig, nicht sofort alles auf einmal, ist ein Prozess des Wachstums. Aber es gibt, echter Boden hat Frucht. Dieser echte Glaube, der bleibt bei Gott. Das andere ist oberflächlich, es ist ein positives, eine Zuneigung, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht auch nur rational, verstandesmäßig, alles bejahen, man ist hineingewachsen, man findet es gut. Noch lange keine Wiedergeburt. Bitte seid vorsichtig mit jeder positiven Regung in Bezug des Evangeliums als echten Glauben hinzustellen. Denn die Bibel macht es definitiv nicht. Und der Herr Jesus macht es so deutlich und sagt, wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, dann habt ihr kein Verständnis, keinen Plan vom Reich Gottes. Jesus sagt, dass dieses Gleichnis der Schlüssel zum Verständnis für das Reich ist. Da gilt es zu prüfen und zu unterscheiden. Wie schön, wenn Jesus nie Schwierigkeiten in unserer Gemeinde zulassen würde, gell? Oh, wie ich das hasse. Und da ist wieder ein Tumult und da ist wieder ein Problem und da ist wieder ein Stress und das ist dann wieder das. Und denkst, oh Herr. Und manchmal denke ich, ist das deine Gemeinde noch? Aber wisst ihr, warum es zulässt? Paulus sagt, es ist notwendig, damit die Bewährten durch offenbar werden. Das heißt, das, was Jesus macht, ist, durch dieses Wüste und diese Not, da offenbart sich jede Reaktion auf den Glauben hin. Judas sagt, sie sind herausgekommen, sie sind mit ihm durch. Ja, Paulus sagt, mit Mose durch die Taufe, da haben sich einige taufen lassen auf Christus. Einige haben stundenlang das Wort Gottes gehört, jahrelang, haben von diesem Wasser getrunken, sie haben von der Wirkung und von dem Segen haben sie teilhaft gehabt an all diesen Dingen. Die haben von dem geschmeckt, wie gütig der Herr ist. Vielleicht sogar ihn in ihrem Leben gesehen, wie der Herr ihnen die richtige Arbeitsstelle gegeben hat. Oh, danke, Herr. Vielleicht an dem manchen Punkt gesund gemacht, ihre Kinder gesegnet. Und sie sagen, guck mal. Und die haben Führung erlebt und Weisung erlebt und all das. Und sagen, Gott hat mit mir gehandelt. Das haben geschmeckt. Aber sich nie wirklich ihm anvertraut und zum lebendigen Glauben hindurchgerungen. Wiedergeburt ist nicht eine positive Reaktion unsererseits. Wiedergeburt ist, wenn der Same aufgeht und Frucht bringt. Und das vermag nun der Heilige Geist zu wirken. Das kann keiner von euch. Niemand kann sich selbst zeugen. Niemand konnte natürlich im Leib zeugen, so vermag niemand einen geistlichen Leib zu zeugen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Als ob man meint, in dem Moment, wo ich mich entscheide, an Gott zu glauben, ich das Recht bekomme, ein wiedergeborenes Kind zu werden. Gott, du musst mich jetzt zeugen. In dem Moment, wo man sagt, Jesus, komm in mein Leben, in mein Herz, in dem Moment wird man ein Kind Gottes. Wo steht das? Der Geist weht, wo er will. Andersrum, der Herr kennt die Herzen der Seinen. Und da kommt der eine und sagt, Herr, ich will dich in meinem Leben, sei Herr über mein Leben. Und der Herr guckt sein Herz an und sagt, okay, ich zeige dir mal, was du eigentlich willst. Und dann geht er mit mir in die Wüste und dann offenbart seine Motive. Ist nicht der Boden für Wiedergeburt. Da geht es darum, um alles Mögliche, nur nicht um Christus selbst. Dass er ihr Heiler ist, dass er ihr Versorger ist, dass er ihr König ist, dass er, was weiß ich, ihre Versicherung ist, dass er ihr Kranken, dass ihr Arzt ist, all das. Aber wenn es darauf ankommt, heißt es, und sie ärgerten sich und gingen weg von ihm. wo es darum geht, sagt, wenn ihr mich nicht habt, nicht das Brot ist wichtig, nicht die Kleidung ist wichtig, nicht die Fische sind wichtig, nicht der Wein ist wichtig, ich. Und dann ärgern sie sich von ihm und dann gehen sie. So, versteht ihr das? So, ich denke, dass das vierte Buch Mose da genau das auch tut, es offenbart den Unglauben. Es offenbart den Unglauben. Dabei will ich noch sagen, ich will es positiv, wirklich positiv diesen Punkt schließen. Gott vermag jeden steinigen Boden zu einem Fruchtboden zu machen. Er vermag jeden flachen Boden zu sprengen. Das Evangelium ist Gottes Kraft, dass es ein tiefer Boden wird. Gott vermag jeden unreinen Boden rein zu machen. Er vermag das. Er hat die Macht dazu. Aber das Fatale wäre, wenn man meint, man ist sicher, man ist es nicht. Darum ist es notwendig, dass Gott es mal sagt, du bist es nicht, damit du es wirst. Versteht ihr das? Wenn Gott einem den Glauben erschüttert, dann hat das das Ziel, um Glauben zu geben. Ich wusste, du bist nicht echt. Ich hab's gewusst. Aha, du kommst in die Hölle. Yeah. Das ist ja klar gewesen. Das ist eine andere Haltung, als zu sagen, nach Jakobusbrief, wenn jemand von der Sünde überführt, den wird er retten. Das ist das Überführen mit dem Ziel, ihn zu retten, damit er nicht verloren geht. Denn er dachte, er ist sicher, aber er ist nicht sicher. Und damit er sicher ist und sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt, darum geht's. Darum geht's. Und das offenbart ebenfalls die Wüste. Ich habe es für mich so notiert. Es ist Gericht über den Unglauben, aber genauso Bewahrung aus Gnade. Bewahrung des Glaubens. Gott richtet den Unglauben, sagt, nicht meine Ruhe, aber er bewahrt aus Gnade den Glauben in dieser Zeit. Und das beides. Das läuft parallel. Aber es läuft ja parallel in der ganzen Schrift, oder? Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich sage euch, das euch nicht zu entmutigen, sondern ich möchte mit dem Hebräerbrief sagen, aber ich bin gewiss, dass ihr zu denen gehört, die deren Glauben gestärkt und bewährt und bewahrt wird. Ich möchte einen Aspekt davon euch deutlich machen, diese Bewahrung. Geht mal wieder zurück zum 4. Buch Mose. Könnt ihr noch? Ihr seid gut. 4. Mose, Kapitel 1. Wieder zurück. Die LXX, also die griechische Übersetzung des Alten Testaments, hat ja diesem Buch den Namen Numeri gegeben. Das nichts anderes als Zahlen bedeutet. Und die machen das auch in dieser Weise. Warum? Weil am Anfang hier wir eine Zählung haben. Und wir haben nicht nur am Anfang eine Zählung, sondern auch am Ende eine Zählung vom 4. Buch Mose. Ja? Zum Beispiel 4. Mose 1. Und der Herr redete zu Mose, der in der Wüste Sinai, im Zelt der Begegnung, am ersten Tag des zweiten Monats, im zweiten Jahr, nach ihrem Auszug aus dem Land Ägypten und sprach, nehmt die Summe der ganzen Gemeinde der Söhne Israels auf, nach ihren Sippen und nach ihren Väterhäusern, nach der Zahl der Namen alles Männlichen, nach ihren Köpfen, von 20 Jahren und darüber, jeden, der mit dem Heer auszieht in Israel, die sollt ihr mustern nach ihren Heeresverbänden, du und Aaron und so weiter. Also da ist der Auftrag des Zählens. Und jetzt eine Hand bleibt da drin und die andere Hand schlägt Kapitel 26 auf. Habt ihr das? Da heißt es, da sprach der Herr zu Mose und zu Elisa, dem Sohn des Aaron, dem Priester, nehmt die Summen der ganzen Gemeinde der Söhne Israel auf, von 20 Jahren an und darüber nach ihren Väterhäusern und so weiter. Merkt, dass es sich wiederholt. So, schaut mal Vers 51. Da sind die Gemusterten der Söhne Israel 601.000 wie sagt man das? Ja, 730, gell? Menschenskind. Ich habe ja gesagt, bis 50 und so, nicht weiter. Das geht schon in die Tausende. 601.037 Gemusterte. Und jetzt geht man in Kapitel 1, Vers 46. Also deswegen, ja. Es waren alle die Gemusterten 603.550. Wir haben einen kleinen Minus. 1820, glaube ich. Wenn ich richtig mich verzählt habe. Ja, okay. Also eine kleine Differenz. Die Generation, die auszieht, sind nach der Gemusterten, warum die Gemusterten und wer sie sind und all das, das machen wir in den einzelnen Kapiteln. Okay, das ist dann das nächste Seminar, gehe ich mit euch durch und dann gucken wir in die einzelnen, wir gehen Kapitel für Kapitel durch und dann schaue ich euch überblicksweise immer die Bedeutung von den Einzelnen. Da werden wir reden, warum das am Anfang geschieht, was die Musterung bedeutet und was das für die Gemeinde vor allem, das ist voll gut, ja. Hier geht es um den geistlichen Kampf und all diese Dinge. Ja. Aber der Punkt ist, die hinausgehen, wie nach Judas, Hebräerbrief, das sind alle, das sind die Ungläubigen, die mit hinausgezogen sind. Und insgesamt waren es 603.550. Gell? Diese Generation, wisst ihr, was mit der passiert ist? Die ist in der Wüste gestorben. Wisst ihr, wie viele aber dann am Ende wieder waren? 601.000. 600.000 sind gestorben und wie viele waren am Ende? Auch 600.000. So, das Buch mag in der Wüste, die Bedeutung von der Wüste, und man mag sagen, ja okay, Numeri ist nicht die beste Bezeichnung für dieses Buch. Aber wisst ihr, was darum steht? Weil in der Bibel heißt Zahlen, hat was mit Zählen und Zählen hat was mit Bewahrung zu tun. Wenn Gott eine Zahl festlegt, dann sagt er, A, an diesem Tag wird es geschehen, B, wenn ich sage, 144.000, da sind es 144.000. Wenn ich sage 250 Meilen oder Ellen, dann sind es so viel. Das heißt, wenn Gott sagt, mein Tempel wird 144 oder 12, 12, 12, 12, dann wird es so sein. Das heißt, Gott legt die Zahl fest und man kann ein Maßband anlegen und sagen, oh, ist schon so weit oder nicht? Ist die Vollzeit da oder nicht? Das heißt, hier ist ein Hinweis auf die Bewahrung Gottes. Wenn Gott die Generation an die 600.000 hinausgingen und die sind in der Wüste gestorben, die alte Kreatur gestorben, aber was ist neu herausgeworden? Ah ja, waren halt nur noch so 20 halt übrig oder so. Wie viele sind dann ins verheißene Land hineingekommen? 600.000. Abgesehen davon, was für eine Vermehrung, gell? 40 Jahre. Wo findet man so ein Bevölkerungswachstum? Fleißig waren die. Wenn der Herr das Wachstum nicht gegeben hätte, hätten fleißig sein können, wie sie wollen. Segen. Was für ein Segen liegt da drauf? Ich sage nur in diesen Zahlen. Was für eine Botschaft der Treue Gottes. Ich habe erkannt, in Treue hast du uns gedemütigt. Die Treue Gottes. Gott bewahrt sein Volk. Gott bewahrt sein eigenes, sein wahres Volk und er bringt es ins verheißene Land. Okay? Ich finde es beeindruckend. Und die nicht ohne Grund, am Anfang die Zahl und am Ende die Zahl. Da sind wir schon mitten in der Gliederung vom vierten Buch Mose, aber dazu noch nicht ganz so schnell. Okay, Zahlen, nochmal, gerade wenn es darum geht, dass das Volk Gottes gezählt werden muss, es gibt auch negative Beispiele, gell? Wo David versucht wird vom Teufel und dann selbst zählt. Wisst ihr, was das Anliegen da ist? Wenn Gott sagt, zähl, dann hat er es, ich stehe zu meinem Wort und das hat was mit Bewahrung zu tun, das hat was mit Sicherheit zu tun, das hat was mit, aber wenn der Mensch zählt, dann hat es mit Unglauben zu tun, weil dann will er sehen, habe ich genug? Bin ich stark genug? Ist mein Volk groß genug? Ist meine Armee groß genug? Kann ich es wagen, gegen die Feinde zu kämpfen? Und wenn ich 300 Mann, nein. Wenn ich aber 600.000, ja, dann traue ich mich. Und wenn die anderen nur 400 sind, dann kämpfen wir. Wenn die anderen aber 1 Million sind, kämpfen wir nicht. Das heißt, da ist kein Vertrauen auf den einen, der vermag, durch wenig, nicht durch Kraft und nicht durch Herr, durch meinen Geist. So, da zeigt sich, ob was ich sage so, ob wir dann unsere Konten, welche auch das sein mögen, ob finanziell, ob geistlich, wie auch, in welchem Bereich auch immer, Fähigkeiten, wenn sie wie aufschlagen und sagen, kriegen wir es hin oder nicht, ich muss Inventar machen, schaffe ich es oder schaffe ich es nicht? Habe ich genug Bibelvers, habe ich genug Bibelstudium gemacht, habe ich genug gelesen, habe ich genug Predigten gehört, habe ich genug gebetet, habe ich. In dem Moment ist die Perspektive auf mich, auf meine Fähigkeiten, auf meinen Kräften und nicht mehr auf den Herrn. Und dann gucke ich mich an und sage, ich habe nichts, aber ich habe meinen Herrn, den Schöpfer dieser Welt. Er spricht ein Wort und das Meer teilt sich. Er spricht ein Wort und Wasser fließt in der Wüste aus einem Felsen. Er spricht ein Wort und jeden Morgen aufs Neue kommt Nahrung. Er spricht ein Wort und Wachteln fliegen daher. Er spricht nur ein Wort. Wie herrlich. Mann, wieso haben wir nicht so einen Glauben an ihn? Wieso fehlt uns das? Wir haben einen mächtigen Herrn, damit wir ihn kennenlernen, lässt er uns durch die Zeit durchgehen. Ich spare euch die Stellen, aber nur als Erinnerung. In Offenbarung Kapitel 10, wo zum Beispiel Johannes den Auftrag bekommt, den Tempel zu messen. Das ist genau das. Er sagt, guck mal, ob der Tempel schon fertig ist. Und dann ist noch nicht fertig. Und dann heißt es viele Trübseile und so. Und dann heißt es am Ende, und dann muss er nochmal messen. Kapitel 29. Und dann ist es fertig. Und dann ist es fertig. Er muss nur ein Maß anlegen. Guck mal, passt. Passt. Jeder drin? Jeder drin. Jeder Stein? Jeder Stein. Fehlt eins? Nein. Millimeter genau? Ja. Wunderbar. Jerusalem ist fertig. Ja. Und darum heißt, wenn der letzte Heide hineingeht, dann tötterötter und dann kommt unser Fest. Da kommt das Jubeljahr, das Erntedankfest. Wunderbar. So, das habe ich euch auch gesagt. Zwei Sachen noch und dann ist gut. Wir haben einen Zeitraum vom vierten Buch Mose von circa 39 Jahren. So zwischen Auszug und der Wüstenwanderung selber haben wir ein Jahr, vergeht ein Jahr. Aber Gott nimmt das schon mit hinein. Das zählt schon zu dieser Wüstenwanderung, das mit dem Beginn am Auszug aus Ägypten. Aber selbst die Wüstenwanderung bis ein Eingang bei Josua haben wir ungefähr knapp 39 Jahre. Ich könnte mit euch die Bibelstellen durchgehen, die immer die Jahresangaben, und wir haben Jahresangaben. Im dritten Buch Mose endet das, indem es uns ein Jahr, eine Jahresangabe nennt. Zeitrechnen, von der Zeitrechnung beginnt die Wüstenwanderung am 1.2.02. 02, nicht 2002 oder so, 02. So mit der Zeitrechnung Gottes. Ja? Also Israels. Als Gott ihnen die ersten Monate gibt und die Zeitrechnung gibt, da beginnt sie. Interessant, dass Gottes Rechnung mit seinem Volk mit der Rettung beginnt. Dass die Zeitrechnung mit der Rettung beginnt. Ab da beginnt er zu zählen und sagen, jetzt kommen die Monate und kommen die Zeiten und das ist an dem Tag, an dem ersten tut ihr das, an dem zweiten tut ihr das, an dem zehnten tut ihr das, an dem 15. das und dann beginnt die Zeitrechnung. Also 4. Mose 1, Vers 1. Wir sind immer noch am Anfang von 4. Mose. Und er redet zu Mose in der Wüste Sinai im Zelt der Begegnung am ersten Tag des zweiten Monats im zweiten Jahr. Seht ihr? Das ist die Jahresangabe. Da geht's los. Nun nebenbei. Nein, ich lasse das jetzt. Okay. Dann, doch nebenbei. Einen Monat waren sie am Berg Sinai. Also die Zeit, wo Gott am Berg Sinai das hier offenbart ihnen, einen Monat lang. So, das ist, und dann ging es los. Ja, einen Monat. Dann haben wir haben 40 rum ist Aaron gestorben. Also 38 Jahre später ist dann Aaron gestorben. Am 1.5.40 ist Aaron gestorben. Sein Todesdatum. 4. Mose 33, Vers 38, was ihr als Querangabe braucht. Und am 1.11.40 beginnt das 5. Buch Mose. Daher haben wir die Eingrenzung. Ja? Wir haben hier 0,2 eine Angabe und 5. Mose 1, Vers 3 kriegen wir auch eine Angabe und da heißt 1.11.40. Und Eintritt in das verheißene Land ist in Josua 4, Vers 9, ist 10.11.41. Mal auch solche Zahlen mal sich merken oder Datums mal. Ja? Am 10.01.41 kamen sie ins verheißene Land, gingen sie über den Jordan. Ja, genau. Ja, ist schon rum. Ist rum. Ich sage euch, was jetzt kommt. Also nicht jetzt, sondern was als nächstes kommt und ob es für euch sich lohnt, nochmal zu kommen. Genau. Ich habe vor, mit euch noch eine Sache zu machen, bevor wir in die Gliederung und dann in die einzelne Betrachtung zu gehen. Und zwar würde ich gern mit euch diesen Wandel zwischen Rettung und Vollendung der Rettung. Ja, also die Bibel redet, dass wir gerettet sind, aber noch die Rettung erwarten, wenn Jesus kommt. Das heißt, unsere Rettung ist noch nicht komplett. Ich enttäusche euch nicht gerne, aber es ist so, wir sind noch nicht komplett gerettet. Und das 4. Buch Mose zeigt uns unseren Wandel zwischen diesen beiden Rettungen. Die erste Rettung ist an unserem inneren Menschen und die zweite Rettung ist am äußeren in der Ganzheit. Und zwischen diesen beiden Rettungen leben wir in einer Zwischenzeit sozusagen und die Bibel verankert das im 4. Buch Mose an drei Orten, an denen wir diese Prinzipien, wie wir leben, verstehen. Und das möchte ich mit euch anschauen. Ägypten, Wüste und Kanaan. Und da möchte ich gern über die Bilder, über die Orte mit euch nochmal anschauen, was die einzelnen Orte bedeuten. Was Ägypten bedeutet, was Wüste bedeutet, was Kanaan bedeutet, damit wir eine Einordnung, jeder sagen kann, okay, ich bin in Ägypter gerade oder bin ich in der Wüste oder bin ich in Kanaan. Ja, also dass wir die Verortung, da, weil das 4. Buch Mose viel darüber redet, über die einzelnen, auch unterteilt die Wüstenwanderung in verschiedene Wüsten. Da gibt es verschiedene Wüsten, die uns gezeigt werden. Das würde ich gerne euch aufzeigen und dann aber auch vom Neuen Testament diese Orte reflektieren, weil die werden dann wiederum aufgegriffen. Die Offenbarung heißt zum Beispiel, wo unser Herr gekreuzigt worden ist, in der Stadt, wo unser Herr gekreuzigt wird. Wo wurde er gekreuzigt? In welcher Stadt? Jerusalem, denken wir. Aber dann heißt Ägypten, ja, und Ägypten und Sodom, glaube ich, heißt es. Ja? Dann denken wir, der ist doch gar nicht gekreuzigt. So, das hat was mit diesen Typologien von den Städten, was sie bedeuten. Und allein das ist schon ein gutes Werkzeug zum Bibelverstehen, um dass wir es einordnen, dass wir begreifen, wenn es heißt Jerusalem, um welches Jerusalem geht, um welche Stadt geht es und solche. Also auch was Wunderbares würde ich gerne mit euch das machen. Und dann eigentlich losstarten mit dem 4. Buch Mose. Ich gebe euch einen Überblick über die Gliederung und anhand dieser Gliederung werden wir uns dann durcharbeiten. Das lasse ich jetzt. Ich bin so versucht, euch schon das zu sagen. Aber, ja, und dann gehen wir durch die einzelnen, also durch die drei Teile. Am Anfang kurz, groß und dann wieder kurz. Gut, soweit von mir. Danke fürs Dasein, fürs Durchhalten, fürs Mitmachen und ich will beten. Und bei all dem Gehörten und beim Lesen deines Wortes ist mein Gebet, Herr, dass es mit dem Glauben verbindet. Jetzt verbindet, wo wir sitzen, dann sich verbindet, wenn wir aufstehen, sich immer noch verbindet, wenn wir hinausgehen, immer sich noch verbindet, wenn wir in ein Auto sitzen und fahren, wenn uns die ersten Versuchen und Kämpfe und Schwierigkeiten begegnen, sich dann verbindet, wenn wir nach Hause kommen, sich dann verbindet, wenn wir morgen in die Gemeinde gehen, wenn wir in den Alltag gehen, in die Familie hingehen, in die Berufswelt, in die Freundschaften, Herr, dass dieses, was wir gehört haben von deiner Treue und der Notwendigkeit unserer Zucht und zu Demütigung und Heiligung, Herr, dass das sich mit dem Wort, mit dem Glauben verbindet, nämlich, dass du es gut mit uns meinst, dass du es gut mit uns meinst, um uns ans Ziel zu bringen, ins verheißene Land. Ich bitte dich vom ganzen Herzen für mein Herz, für meinen Glauben, aber auch für den Glauben meiner Geschwister, die heute hier sind, die sich hier drunter gesetzt haben unter dein Wort, schenke Gnade dazu. Schenke das Wollen, aber auch schenke das Vollbringen. Amen. Ich wünsche euch einen guten Samstag. Genießt das gute Wetter. Denkt ans Verbinden und kommt gut nach Hause.